Oh, mich berührt es total, euch zu sehen. Also, es ist so schön, euch zu sehen. Endlich wieder. Und es ist so, ja, ich weiß auch nicht. Es berührt mich total. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich habe euch vermisst und ihr sicher auch. Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. Ich mache einen Vorschlag, ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Ich mache einen Vorschlag. Jeder von euch betet, dass Gott ihn ganz persönlich berührt, jetzt in dieser Predigt oder nachher im Lobpreis, wo auch immer. Und dann hörst du ganz entspannt zu. Einfach im Vertrauen, dass Gott zu dir reden will. Und dass er es gut mit dir meint. Vor einiger Zeit sagte eine Person zu mir: Daniel, während du gepredigt hast, hat Gott so zu mir gesprochen, er hat mich berufen. Und dann habe ich gefragt und dann habe ich sehr gestaunt. Weil was diese Person dann geschildert hat, war etwas ganz anderes. Ich habe gar nicht darüber gepredigt, ich habe das nicht mal erwähnt, dieses Thema. Und irgendwie haben wir gelacht und ich dachte, es ist schon befreiend. Es ist befreiend für mich. Ich muss jetzt nicht gut predigen, damit Gott reden kann. Aber es ist auch befreiend für euch. Ihr müsst nicht denken, oh, heute predigt Daniel, heute wird Gott nicht zu mir reden können. Es ist so genial und in dem Sinn möchte ich einfach danken und für uns beten, dass es wirklich ein Reden Gottes ist. Danke, Jesus Christus, für diese Möglichkeit jetzt, dass wir einfach wieder hier sein dürfen und dass wir uns richtig sehen dürfen. Und ich freue mich so, einfach wieder unter richtigen Leuten zu sein, einfach was die Gemeinde betrifft. Es ist so genial. Und danke für dieses Vorrecht, dass wir uns kennen dürfen und gut mögen und einfach gerne zusammen sind. Und dass wir miteinander einfach mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, wie du uns bewahrt hast, dass wir von niemandem wissen, dass er in dieser Corona-Zeit in existenzielle Nöte kam. Und das hast du einfach geschenkt, da hast du Gnade gegeben. Danke, dass du jetzt bei den Kindern bist und alle, die da sich investieren und dass du jetzt bei uns bist und bitte rede du zu jedem Einzelnen. Schenk, dass es für jeden genau das ist, was du sagen willst. Und da vertrauen wir jetzt einfach. Amen. Als Paulus auf seiner zweiten Missionsreise war, schrieb er von Korinth aus einen Brief an die Christen in Rom. Und ich lese, was er da ganz am Anfang seines Briefes an die Römer, an die Christen in Rom schrieb. Ich lese aus Römer 1, Abvers 11. Ich sehne mich danach, bei euch zu sein und euch etwas von dem weiterzugeben, was mir Gott geschenkt hat. Ich möchte euch damit in eurem Glauben stärken, oder besser gesagt, ich möchte in eurer Mitte zusammen mit euch ermutigt werden, durch den gegenseitigen Austausch über den gemeinsamen Glauben. Ich kann euch versichern, liebe Brüder und Schwestern, ich hatte schon oft einen Besuch bei euch geplant. Nur bin ich bis jetzt immer daran gehindert worden. Also das schrieb er und ungefähr 8 Jahre später war es dann endlich soweit. Paulus kann nach Rom. Aber alles schien ihn von diesem Ziel abzuhalten. Schon die Reise war wirklich krass. Also ganz am Anfang rotteten sich schon 40 Juden zusammen, um Paulus umzubringen. Dann wurde er auf dem Weg in Caesarea verhaftet und 2 Jahre lang saß er dort im Gefängnis, statt weiterreisen zu können. Kaum aus dem Gefängnis versuchten ihn wieder Juden zu töten. Als das dann endlich fertig war und es auf die Schiffe ging, erlitten sie Schiffbruch. Thorsten hat letzten Sonntag darüber eine eindrückliche Predigt gehabt. Kaum war das überlebt, wollten die Soldaten alle Gefangenen töten, also auch Paulus. Und wieder war das überlebt, kam das nächste. Eine giftige Schlange biss ihn und alle warteten gespannt darauf, ob er jetzt tot umfallen würde. Also alles schien dagegen zu arbeiten, dass Paulus nach Rom kommen würde. Aber Gott hatte versprochen, hatte zu Paulus gesagt, ich werde dich nach Rom bringen. Und deshalb war Paulus mindestens vorläufig unsterblich. Aber dann endlich war es soweit. Endlich, wow, steht er in Rom. Jetzt mal richtig entspannen, eine Sightseeing-Tour durch diese Weltstadt. Aber nein, es hatte einen Haken. Er war gefangen. Also Gott hatte zu ihm nur gesagt, dass er nach Rom kommen wird. Aber das Kleingedruckte, dass er als Gefangener kommen wird, das wusste Paulus nicht. Paulus musste aber nicht ins Gefängnis, sondern es steht in Vers 16, als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen, zusammen mit den Soldaten, der ihn bewachte. Vier Verse weiter, in Vers 20, schreibt er, dass er in Ketten ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass Paulus ständig entweder an einen Legionären, an einen Soldaten gekettet war oder sonst irgendwo angekettet war. Also stellen wir uns das vor. Tag und Nacht. Nicht mal aufs Klo konnte er unbewacht. Ständig an einer Kette. 24 Stunden lang. 7 Tage in der Woche. 2 Jahre. Ich nehme an, dass diese Legionäre Schichtdienst hatten und sich immer abwechselten. Für sie war es eine Chance. Sie konnten Paulus beobachten und sie konnten das Evangelium hören. Und ich glaube, heute würden wir eine Touristenattraktion für Christen machen. 24 Stunden mit Paulus zusammen, kannst ihm alle Fragen stellen und kannst beobachten, wie sich eine Person in Schwierigkeiten verhält. Aber für Paulus stelle ich mir das nicht so einfach vor. Eher der Weltapostel, der die Zeit damit verbrachte, die letzten Jahre damit verbrachte, herumzureisen und überall das Evangelium zu verkünden. Zuerst 2 Jahre in Caesarea inhaftiert, unschuldig wohlverstanden. Dann diese über ein halb Jahr lange Schifffahrt. Und jetzt nochmals Hausarrest. Also so hat sich Paulus sicher nicht vorgestellt. Ja, wie kann das Jesus zulassen? Ja, und überhaupt, weshalb befreit ihn Jesus eigentlich nicht? Könnt ihr euch an Apostelgeschichte 16 erinnern? Damals war Paulus mit Silas zusammen im Gefängnis. Sie beteten und es geschah ein Erdbeben, alle Türen sprangen auf und dann kam erst noch der Kerkermeister und seine ganze Familie zum Glauben. Und jetzt ist schon die dritte Gefangenschaft, in der Paulus nicht befreit wurde. Ich hätte mich gefragt, ja, was mache ich falsch? Weshalb greift Gott nicht mehr ein? Was ist los? Was mich begeistert ist, dass Paulus nicht aufgibt. Im Gegenteil, wenn wir dieses Kapitel 28 lesen und dann die Briefe lesen, die er in diesem Gefängnis oder in dieser Wohnung in Rom geschrieben hat, dann sehen wir, dass seine Leidenschaft ständig wächst. Also Paulus hat nicht nur gut begonnen, sondern durch alle Schwierigkeiten zum Trotz wächst seine Leidenschaft. Viele Leute starten in ihrem Leben mit Jesus mit großer Begeisterung. Begeistert erzählen sie anderen was sie erlebt haben. Sie setzen alles dran, um Jesus nachzufolgen. Aber nach einigen Jahren werden sie träge. Die Begeisterung flaut ab. Sie glauben schon noch an Jesus. Sie kommen auch in Gottesdienst und arbeiten vielleicht sogar irgendwo mit, aber nicht mehr so mit dieser Freude, mit dieser Begeisterung. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel kann es sein, dass so eine Person gar nie eine wirkliche innere Erneuerung erlebt hat. Leiter aus verschiedenen Gegenden tauschen darüber aus, was ihrer Meinung nach Gründe dafür sind, dass Leute, die gut begonnen haben, in ihrer Leidenschaft nachlassen. Und sie kamen auf Folgendes. Ehe und Familie. Sie stellten fest, für viele Leute flachen ab, weil Ehe und Familie plötzlich einen so großen Raum einnimmt, dass es zum ersten Platz wird. Ehe und Familie ist wichtig und auch wir als Gemeinde setzen sehr viele Ressourcen in diesen Bereich, einfach in Ehe und Familie. Aber die Feststellung dieser Leiter war, während viele in ihren Single-Jahren Vollgas mit Jesus vorangehen, lassen viele nach, nachdem sie verheiratet sind und Kinder haben. Ein zweiter Bereich, Beruf und Karriere. Auch nicht in dem Sinn, dass Karriere jetzt an sich schlecht wäre. Aber sie schildern es so, es ist einfacher, leidenschaftlich für Jesus zu leben, wenn man nicht so viel verdient und auch noch nicht irgendwie so verpflichtet ist, einen gewissen Level an Standard zu haben zu müssen. Und der Erfolg wird für viele zur Versuchung. Vielen wird ihre Position oder ihre Karriere in dem Sinn zum Stolperstein, dass ihre Leidenschaft für Jesus nachlässt. Und das dritte, Krisen und Enttäuschungen. Verluste, Krankheit, Dinge, bei denen wir uns fragen, wie kann Gott das zulassen? Man hat irgendetwas erwartet, aber Gott hat nicht eingegriffen. Oft kommen diese Leute schon noch zum Gottesdienst. Äußerlich passt alles, aber innerlich kann es sein, dass diese eben auch abflachen. Ernüchtert über das, was Gott tut oder eben nicht tut. Sie laufen nicht mehr dem Ziel entgegen, sondern schleppen sich noch so irgendwo als Christen dahin. Eindrücklich ist, dass das bei Paulus nicht der Fall war. Im Gegenteil. Und in diesem Kapitel, in Kapitel 28, sehen wir mindestens drei Gründe, weshalb das bei ihm anders war. Der erste Grund ist, er war kein Einzelgänger. Bis zum Ende seines Lebens suchte er Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. Das ist ganz interessant, was uns da das Kapitel 28 schildert. In Vers 11 heißt es, fuhren wir. Das heißt, da war Lukas mit ihm dabei, die ganze Zeit während der Fahrt im Schiff. Das hat Thorsten auch schon erwähnt. Und wahrscheinlich sogar andere Christen. Und dann Vers 14, da wird ihr Zwischenstopp auf der Schifffahrt beschrieben. Und es ist interessant, wie der beschrieben wird. Also jetzt müssen wir uns vorstellen, die waren so lange in ihrem Schiff und konnten endlich mal raus, wieder aufs Land. Aber die haben nicht gesagt, boah, endlich konnten wir die Füße vertreten, super Strand und einen richtigen Tafelspitz wieder mal essen oder irgendwie einen Semmelknödel, sondern die Zusammenfassung ihres ganzen Aufenthalts, das Wichtigste, fassen Sie so zusammen, dort fanden wir Brüder. Das ist Vers 11. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage zu bleiben. Das ist die ganze Beschreibung dieses Aufenthalts. Sonst wissen wir nichts. Aber das war für sie offensichtlich das Wichtigste. Dann ein Vers weiter, Vers 15, wird beschrieben, was das Erste war, als sie nach Rom gekommen waren. Von dort waren uns die Brüder, die von uns gehört hatten, entgegengekommen, um uns zu grüßen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Also der erste Eindruck, als sie Rom näherten, war, Brüder, da waren, wenn die Bibel heißt Brüder, dann das sind die Frauen auch eingeschlossen. Das heißt, da waren Glaubensgeschwister und das war für sie das Wichtigste zum Aufschreiben. Paulus hätte doch sagen können, ja, ich bin ja der andere lehrt. Ich kenne die Bibel besser, ich kenne sie besser als alle zusammen. Ich habe ja selber 13 Briefe geschrieben im Neuen Testament. Aber diese Arroganz hatte Paulus nie. Er wusste, ich brauche sie und ich will das auch. Der zweite Grund, weshalb seine Leidenschaft wächst, sehen wir in den Briefen, die er dann eben schrieb in seiner Wohnung, in seiner Gefangenschaft. Und ich möchte ein Beispiel lesen im Brief an die Philipper. Philipper 3, 8. Da heißt es, Jesus Christus, meinen Herrn zu erkennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn war, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mich mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt ist. Paulus hatte aufgehört, ein guter Christ sein zu wollen, durch eigene Anstrengung Gott zu gefallen. Sein größtes Anliegen war, Christus tiefer zu erkennen, deshalb diese Lupe, einfach noch mehr zu erkennen von ihm. Und er fand Gefallen an Christus und nicht nur an seinen Geschenken, an den Vorzügen, die er hat, sondern an Christus selber. Und natürlich, das war dann unabhängig von seinen Lebensumständen. Das Dritte, was wir sehen in diesem Kapitel, er hörte nicht auf, von Jesus zu sagen, weiter zu sagen. Er klagt nicht über die Dinge, die er nicht kann, weil er angekettet war, sondern er nutzt die Gelegenheit, die er hatte. Und in Vers 30 heißt es, er nahm alle auf, eben in seiner Wohnung, die zu ihm kamen und verkündigte das Reich Gottes. Also er hörte nicht auf, anderen von Jesus weiterzusagen. Ich bekehrte mich zu Jesus als Kind, ganz alleine für mich. Und für mich war das Christsein eigentlich langweilig. Und erst viele Jahre später gab es eine ganz krasse Wendung in meinem Leben. Nämlich da, wo ich begann, vor meinen Kollegen zu Jesus zu stehen und anderen von ihm weiterzusagen. Und ich weiß noch, wie ich mich am Anfang gar nicht konzentrieren konnte, wenn ich da irgendwie in der Kantine zum Beispiel vor dem Essen betete. Ich sagte ihm, boah, jetzt sehen alle auf mich. Einmal haben sie mir daneben einen Schnitzel geklaut während dem Beten. Sie haben abgepasst, aber nur aus Spaß, das war lustig. Sie haben es mir auch wieder gegeben. Meine Gotteserfahrungen, meine tiefen Gotteserfahrungen haben da begonnen, wo ich begonnen habe, von Jesus weiterzusagen. Das war das Benzin für die Leidenschaft. Und meine Leidenschaft wäre schnell wieder kaltet, wenn ich damit aufhören würde. In Hebräer 13, 7 heißt es, erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Das hat mich schon immer etwas gepiekst, das hier heißt, ihr Ende schaut an. Also der Anfang ist schon gut, aber das, was hier Gott betont, hey, das Ende, schaut an, wie die Leute enden. Und ich freue mich über alle, die wir einfach leidenschaftlich unterwegs sind, Jesus nachzufolgen. Erfahrungsgemäß werden es in 20 Jahren nicht mehr alle tun. Und deshalb lasst uns alles daran setzen, dass diese Leidenschaft nicht nachlässt. Dass diese Freude, diese Begeisterung für Jesus anhält. Dass nicht von uns mal gesagt werden muss, Daniel hat gut begonnen, aber wenn wir das Ende anschauen, das ist schade. Und bei Paulus sehen wir, diese Leidenschaft, für diese Leidenschaft sind wir ganz alleine verantwortlich. Nicht die anderen, nicht andere Leute, nicht Politiker, nicht die Gemeinde, nicht die Umstände, nicht mal die Schwiegermutter. Paulus hatte nämlich gar keine. Wie wir bei Menschen auf das Ende achten sollen, so ist es auch hochinteressant, wenn wir bei den biblischen Büchern auf ihr Ende achten. Das haben wir schon im Kolosserbrief gesehen und es ist auch hier wieder hochinteressant. Oft beinhalten die Bücher, die biblischen Bücher am Schluss noch so eine ganz knackige Botschaft. Zack, um das geht es. Und hier würde ich so zusammenfassen, genau Gottes scheinbare Nicht-Eingreifen bewirkte den Durchbruch. Ich gehe jetzt ganz kurz durch, im Skript habe ich das ausgeführt mit den Bibelstellen und so weiter, aber ich gehe jetzt nur ganz, ich streife es kurz. Die Folge, dass Paulus da gefangen war, war, dass in der ganzen Kaserne, überall, wurde er zum Gespräch. Na klar, die waren angekettet an ihn und als sie in der Freizeit waren, dann haben sie halt erzählt, was sie da erlebt haben. Und so ging es überall, in der ganzen Kaserne, überall. Dann hörte Nero sogar das Evangelium. Dieses blutdrünstige Genie. Aber das wäre ohne Gefangenschaft von Paulus wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Dann hörten aus ganz Asien und Europa Menschen das Evangelium, weil da kamen von überall her Menschen zu Paulus in diese Wohnung, der gab ihnen das Evangelium weiter. Zum Beispiel Onesimus ist so einer, der sich dann dort bekehrte und dann wieder zurückging. Aber nicht genug. Paulus nutzte diese Zeit in seiner Gefangenschaft, um Briefe zu schreiben, den Epheserbrief, den Kolosserbrief, den Philipperbrief und den Philemonbrief. Und eindrücklich ist, dass keine anderen Briefe im Neuen Testament von Paulus tiefere Beschreibung von der Herrlichkeit Christi haben wie diese. Keine anderen Briefe machen so deutlich diese Souveränität, diese Herrschaft von Jesus Christus. Keine anderen Briefe machen diese Kraft des in uns wohnenden Christus so deutlich. Und keine anderen Briefe reden so viel von der Freude, die wir haben in Christus. Alle entstanden in der Gefangenschaft. Gott nahm Paulus in die Ölpresse und raus kamen Briefe mit tiefsten Christus-Offenbarungen. So spitzt sich das zu in Kapitel 28. Und wisst ihr noch, was das letzte Wort ist vom Buch? Sandra Hämmerle hat es mal uns gesagt, das gibt ein cooles Lied darüber. Es spitzt sich zu, das letzte Wort ist ungehindert oder unaufhaltsam. Zack. Das heißt, es mündet wie so in einen Siegesruf, unaufhaltsam. 30 Jahre zuvor hatten sie den Auftrag, in Jerusalem, Samaria und bis ans Ende der Welt zu gehen. Dann haben wir die Apostelgeschichte. Und dann in Apostelgeschichte 28 kommt er nach Rom in die Weltstadt und von dort geht es in die ganze Welt. Und das Kapitel endet in einem Wort: unaufhaltsam. Ah, ich habe es sogar hier. Ungehindert. Wie ein Siegesschrei. Und das finde ich fantastisch. Das ist die Botschaft. Es war ein Start und es geht unaufhaltsam, ungehindert weiter. Aber dann bricht die Erzählung ab. Es gibt gar keinen richtigen Schluss. Müsst ihr mal den letzten Vers lesen, das ist doch kein Schluss. Ich habe ihn hier aufgeführt. Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Punkt. Ja, aber so hört man doch kein Buch auf irgendwie. Weil Lukas, der Schreiber, wenn er sagt 2 Jahre, dann wusste er ja, okay, nach 2 Jahren war es fertig. Ja, aber wieso schreibt er nicht, ist jetzt Paulus weiter gefangen geblieben oder wurde umgebracht oder konnte er noch nach Spanien, was auch ein Wunsch von ihm war? Nein, er beantwortet nichts, sondern spricht einfach ab. Lukas macht damit klar, es geht nicht um Paulus, sondern es geht um ungehindert. Und die Botschaft ist, so, jetzt seid ihr dran. Mit Apostelgeschichte 29. Die Apostelgeschichte war nur ein Anfang. Ungehindert. Und jetzt seid ihr. Wir schreiben Apostelgeschichte 29. Der Ball ist jetzt bei uns. Herausfordernd. Aber ich finde es genial. Ich möchte eine Hörzeit jetzt machen, wo du einfach so vor Gott sein kannst und sagen kannst, okay, was ist jetzt der Punkt, den du mir zeigen wolltest? Und ich möchte dazu nochmals ganz kurz durchgehen, was ich gesagt habe. Das erste war, dass es Paulus sich die Situation sicher nicht so vorgestellt hatte. Er hatte eine Verheißung Gottes, aber ich glaube nicht, dass er dachte, dass sich so erfüllt. Schwierigkeiten bei der Überfahrt, Gefangenschaft in Rom, Schweigen Gottes, weil er nicht befreit wurde. Aber das Geniale, seine Leidenschaft wuchs auch während dieser Zeit. Und wir haben gesehen, mögliches Benzin für Leidenschaft ist Gemeinschaft mit anderen Christen. Jesus suchen, nicht nur seine Geschenke und anderen von Jesus weiterzusagen. Und dann haben wir gesehen, genau dieses Nicht-Eingreifen, diese eigentliche Enttäuschung, das dritte Mal, wo Jesus ihn nicht befreit, hilft zum Durchbruch. Legionäre kommen zum Glauben, Nero hört das Evangelium und so weiter. Und das andere, es gibt eigentlich gar kein gescheites Ende. Es mündet einfach in ungehindert und dann bricht es ab, weil dann es an uns ist, weiterzufahren. Und eben, seid einfach so, lass es auf dich wirken. Vielleicht willst du in der Bibel blättern, im Kapitel 28, oder einfach so vor Gott sein, hey Jesus, was willst du jetzt mir sagen? Das Coole ist, Gott kann dir jetzt auch etwas sagen, was ich gar nicht gesagt habe. Also machen wir kurze Stille. Ja, danke, dass du Interesse hast, zu uns zu reden. Und wir danken dir, dass du nicht nur etwas aufzeigst, sondern auch Kraft gibst, das umzusetzen, dass wir das nicht aus uns heraus müssen. Das ist so genial. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.